Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Das Telefon klingelt und du spürst sofort, dass etwas nicht stimmt. Es ist nichts Bestimmtes. Vielleicht der Tonfall, der sich plötzlich fremd anfühlt? Oder die unnatürliche Eile, mit der die Worte gesprochen werden? Hast du Becky gesehen? Fragt die Stimme am anderen Ende. Die Frage ist so harmlos formuliert, als würde es nur darum gehen, ob jemand kurz im Garten war oder zu lange im Supermarkt bleibt. Doch irgendwas in deinem Inneren zieht sich zusammen.
Denn die Stimme am anderen Ende sagt noch einen Satz. Niemand weiß, wo sie ist. Das klingt erst wie ein Missverständnis, wie ein Moment, der sich gleich aufklären wird. Vielleicht ist sie bei einer Freundin. Vielleicht hat sie auch vergessen, ihr Handy mitzunehmen. Du gehst die Möglichkeiten durch und versuchst, logische Erklärungen für dieses ungute Gefühl zu finden, das sich immer schneller in dir ausbreitet. Aber je länger du nachdenkst, desto tiefer sickert die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Sie hätte sich gemeldet, sie hätte doch Bescheid gesagt.
Und in deinem Kopf dreht sich eine Spirale aus Gedanken, die du nicht zu Ende denken willst. Wo könnte sie sein? Was, wenn ihr etwas passiert ist? Und plötzlich bist du mitten in einer Realität, die sich wie ein Albtraum anfühlt. Der Moment, in dem jemand, den du liebst, einfach spurlos verschwindet.
Schwarze Akte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strobusch. Hello.
Leider verschwinden auf der Welt in jeder Stadt täglich Menschen. Auch in Bristol, einer lebendigen Hafenstadt im Südwesten Englands. Ungefähr 450.000 Menschen leben hier. Banksy, der weltberühmte Künstler, den ihr sicher kennt, der stammt zum Beispiel von hier. Die Stadt ist reich an Kunst und Kultur. Doch wie jede größere Stadt hat Bristol auch eine Schattenseite. Soziale Ungleichheit und ein Anstieg von Kriminalität in einigen Vierteln, die sorgen im Jahr 2015 für viele Diskussionen. Während im Stadtzentrum hübsche Cafés, Boutiquen und Kunstgalerien angesiedelt sind, kämpfen Vororte der Stadt mit sozialen Herausforderungen.
Die steigenden Sorgen über soziale Gerechtigkeit prägen im Jahr 2015 die Stimmung in Großbritannien, ebenso wie die Debatte um den Brexit. Smartphones und soziale Medien sind ja schon längst Teil des Alltags, was bedeutet, dass das Verschwinden eines Menschen schnell Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und den Medien erregt. Besonders auf Facebook und Twitter. So auch in Beckys Fall.
Becky ist die 16-jährige Tochter von Darren. Und Darren ist es auch, der am Freitag, den 20. Februar 2015, während der Arbeit genau so einen Anruf bekommt, wie wir ihn euch im Intro erzählt haben. Der Anruf kommt von Darrens Frau, Angie. Sie erzählt Darren, dass sie sich Sorgen mache, weil niemand weiß, wo Becky ist. Beckys Freunde und ihr fester Freund Luke sind bei Angie vorbeigekommen, weil niemand von ihnen Becky erreichen kann. Niemand hat sie seit gestern gesehen. Niemand kann sie auf ihrem Handy erreichen. Und niemand weiß, wo Becky sein könnte.
Auch Darren versucht seine Tochter Becky, die er Bex nennt, auf ihrem Handy anzurufen. Aber das Telefon ist ausgeschaltet. Sofort packt Darren seine Sachen zusammen, setzt sich ins Auto und fährt zurück nach Hause.
Darren und seine Familie wohnen in einem Vorort von Bristol, in Barton Hill. Sie leben in einer orange gestrichenen Doppelhaushälfte mit Garten. Darren arbeitet als Ingenieur und ist der Papa der Patchwork-Familie. Er hat zwei Kinder mit einer anderen Frau, die Kinder heißen Danny und eben Becky, die mit vollem Namen eigentlich Rebecca heißt.
Mittlerweile ist Darren aber mit Angie verheiratet, die selbst auch einen eigenen Sohn in die Familie mitgebracht hat. Nathan, der ist schon 28 Jahre alt. In Darrens Haus in Barton Hill leben also Darren, seine Frau Angie und Tochter Becky. Der zweite Sohn, Danny, lebt mittlerweile bei seiner leiblichen Mutter, besucht die Familie aber trotzdem oft. Der 28-jährige Stiefsohn Nathan hat sein eigenes Haus, in dem er mit seiner Freundin und ihrem gemeinsamen kleinen Kind wohnt.
Ja, und fast alle von ihnen sitzen jetzt zusammen, als Darren an jenem Freitag nach Hause kommt. Auch Beckys Freunde und ihr Freund Luke sind dort. Sie haben sich schon ausgetauscht, wer Becky wann zuletzt gesehen hat. Das war einen Tag zuvor, am Donnerstag, den 19. Februar 2015.
Darren ist schon früh morgens zur Arbeit gefahren und Angie hat einen Termin im Krankenhaus. Sie ist an Multipler Sklerose erkrankt. MS ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, was oft zu Bewegungs- oder Sehstörungen führen kann. Angie sitzt deswegen im Rollstuhl.
Angie sieht Becky morgens gegen 8:30. Becky klopft an die Haustür, als sie von einer Übernachtung bei einem Freund nach Hause kommt. Und das ist nichts Ungewöhnliches, denn Becky übernachtet oft bei ihren Freunden und ihre Freunde bei ihr. Beckys Schlüssel funktioniert aber seit ein paar Tagen nicht mehr richtig, weshalb Angie ihr die Tür aufmachen muss. Sie unterhalten sich kurz und dann geht Becky die Treppe hoch in ihr Zimmer.
Werbung. Werbung Ende.
Gegen 11 Uhr wird Angie abgeholt, um ins Krankenhaus zu fahren. Sie kommt gegen 12.45 Uhr zurück. Da sind ihr Sohn Nathan und seine Freundin Shauna schon bei ihr zu Hause. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Für Nathan ist immer ein Schlüssel unter der Mülltonne versteckt. Er und seine Freundin Shauna sind im Wohnzimmer, schauen fern und zocken auf ihren Handys.
Gegen Nachmittag klopft es wieder an der Haustür. Dieses Mal ist es Beckys Freund Luke, der sie sucht. Er erzählt, dass er Becky seit dem Morgen nicht mehr erreichen kann. Morgens haben sie noch geschrieben und eigentlich waren sie nachmittags verabredet, aber Becky meldet sich nicht mehr. Shauna geht nach oben in Beckys Zimmer, um eben nachzuschauen, aber sie ist nicht da. Shauna meint, dass sie vormittags die Haustür gehört hätte, als sie im Garten rauchen war.
Die Familie glaubt also, dass Becky zwischen 11.15 Uhr und 12.45 Uhr in der Zeit von Angies Termin das Haus verlassen haben muss. Shauna hat ja die Haustür zuschlagen hören, als sie im Garten war. Seitdem ist Becky spurlos verschwunden.
Darren und seine Frau Angie haben abends angenommen, dass ihre Tochter wieder bei Freunden übernachte und sich deshalb auch keine Sorgen gemacht, dass sie nicht zu Hause war. Aber auch Beckys Freunde haben nichts von ihr gehört.
Darren geht mit Beckys Freunden in ihr Zimmer, um zu sehen, ob dort Klamotten oder etwas anderes fehlen. Aber Becky hat keine Kleidung mitgenommen und auch kein Make-up, was sie sonst immer mitnimmt. Auch alle ihre Taschen sind noch da. Trotzdem fehlen ein paar Dinge. Ihr Handy und ihr Laptop. Was besonders komisch ist, denn den Computer nimmt sie sonst nie mit, wenn sie das Haus verlässt.
Darrens Vater alarmiert die Polizei. Er gibt ihnen alle Informationen über Becky. Sie ist 16 Jahre alt, etwa 1,60 groß, hat lange, braunrote Haare und macht gerade ihren Abschluss nach der 10. Klasse, was bei uns sowas wäre wie der Realschulabschluss. Darren erzählt auch, dass seine Tochter Becky sehr schüchtern ist. Sie geht nirgendwo alleine hin und steigt zum Beispiel auch nicht ohne Begleitung in den Bus. Das macht Beckys Verschwinden umso untypischer für sie.
Becky war schon, als sie in die Schule gekommen ist, sehr schüchtern. Ihre Stiefmutter Angie hat sogar einen unbezahlten Job als Klassenraumhelferin angenommen, damit sie Becky in die Schule begleiten kann. Becky wollte nicht allein sein.
Als Becky älter wird, wird es noch schlimmer, weil andere Kinder anfangen, sie zu hänseln. Sie wird wegen ihres Aussehens gemobbt, woraufhin Becky eine Essstörung entwickelt und sehr viel abnimmt. Erst durch die Hilfe von Ärzten und ihren Eltern wird die Situation besser. Darren nimmt seine Tochter zum Beispiel mit zum Boxen, das hilft ihr sehr.
Becky wird selbstbewusster, entwickelt ein großes Interesse für Mode, mag Tiere besonders gerne und möchte vielleicht Tierärztin oder Innenarchitektin werden. Sie ist ein normaler Teenager mit loyalen Freunden, einem netten Freund und einer Familie, die sie liebt. Und jetzt wird sie vermisst.
Die Polizei verspricht, zwei Beamte vorbeizuschicken. Aber so lange kann Darren nicht warten. Er geht bei allen Nachbarn in der Straße vorbei und fragt, ob jemand Becky gestern oder heute gesehen habe. Aber leider hat das niemand. Dann hat Darren eine Idee. Er möchte in den sozialen Medien etwas posten. Er kennt sich aber nicht so gut mit Facebook aus und fragt deshalb seinen Stiefsohn Nathan um Hilfe.
Nathan steht seinem Stiefvater sehr nah. Bei der Hochzeit seiner Mutter Angie und Darren ist er sogar Darrens Trauzeuge. Er arbeitet gerade als Essenslieferant, denn seine Ausbildung zum Elektriker musste er abbrechen, weil die Firma insolvent gegangen ist. Nathan lebt mit seiner Freundin Shauna zusammen. Sie ist 21 Jahre alt und damit 7 Jahre jünger als Nathan. Dass zwischen den beiden ein Altersunterschied besteht, hat früher mal für Probleme gesorgt. Denn Nathan und Shauna sind zusammengekommen, als Shauna gerade mal um die 14 Jahre alt war und Nathan schon 21.
Darren wirft seinen Stiefsohn deswegen sogar raus. Doch das Paar bleibt zusammen und als Shauna 16 wird, ist die Beziehung auch legal, sodass Darren es den beiden nicht mehr verbieten kann. Nathan und Shauna bekommen schließlich auch ein Baby zusammen und damit gehört Shauna irgendwann auch zur Familie. Shauna pflegt sogar Angie einige Zeit wegen ihrer Krankheit.
Nathan und Darren suchen jetzt also zusammen ein Foto von Becky raus und posten bei Facebook einen Aufruf. Darren schreibt: Bitte teilen. Vermisste 16-Jährige. Bitte senden Sie eine private Nachricht, wenn Sie sie gesehen haben oder etwas wissen.
Kurz darauf kommt dann auch die Polizei und nimmt Beckys Daten, die Aussagen der Familie und deren Freunde auf. Aber erstmal können sie nichts tun, außer zu warten. Nachts kann Darren nicht schlafen. Er wird später auch ein Buch über den Fall schreiben und dort steht, dass er in jener Nacht auf den Computer gestarrt hat. Und er hat in Beckys Zimmer gebetet. Diese Situation muss wirklich grauenvoll gewesen sein, einfach nicht zu wissen, wo die eigene Tochter ist und wie es ihr geht.
Am nächsten Morgen, dem 21. Februar 2015, kommt die Polizei wieder vorbei, um DNA-Proben zu nehmen und im Haus nach Hinweisen zu Beckys Verschwinden zu suchen. Besonders beunruhigt die Ermittler, dass Becky keinen Kontakt zu ihren Freunden sucht und auch bei Social Media nichts postet. Das sind Alarmzeichen, sagt einer der leitenden Ermittler in der Doku Police Tapes.
Die Polizei hat die Öffentlichkeit schon über Beckys Verschwinden informiert. Auch die Zeitungen und Radiostationen der Gegend melden die Nachricht. Am Montag, den 23. Februar 2015, da wird der Fall in den Medien noch größer, denn Beckys Vater Darren und ihre Oma geben eine Pressekonferenz.
Das ist eine Idee der Polizei, damit sich Beckys Familie direkt an Becky wenden kann. Denn vielleicht ist sie ja doch bei Freunden oder Bekannten untergekommen. Darren sagt bei der Pressekonferenz: Becky, wir wollen einfach nur, dass du nach Hause kommst. Du bist überhaupt nicht in Schwierigkeiten. Wir wollen nur sicherstellen, dass es dir gut geht. Bitte ruf uns an oder schick eine Nachricht, damit wir wissen, dass du in Sicherheit bist. Wir alle lieben dich und wollen dich wieder bei uns zu Hause haben. Dann versagt Darrens Stimme und Beckys Oma übernimmt.
Auch die Polizei startet einen ähnlichen Aufruf mit einem Video und macht deutlich, dass Becky keinen Ärger bekommt, wenn sie sich meldet. Die Ermittler veröffentlichen auch einen Hashtag auf Social Media, Hashtag FindBecky, der weltweit mehr als 2 Millionen Menschen erreicht. Die Ermittler nutzen sogar Facebook-Werbung, um Menschen auf Becky aufmerksam zu machen. Und auch Vater Darren postet weiter Updates auf Facebook und bittet um Hinweise zum Verbleib seiner Tochter.
Die Polizei rät ihm, es über ganz viele verschiedene Kanäle zu probieren, weshalb Darren auch einem lokalen Radiosender ein Interview gibt. So erfahren noch mehr Menschen von Becky. Ihr Gesicht ist mittlerweile nicht nur in Bristol, sondern auch im ganzen Land bekannt. Die Familie hat Vermisstenposter und Flyer ausgedruckt und in der Stadt verteilt. Der Fall ist in den Nachrichten sehr präsent und wird in den sozialen Medien geteilt.
Aber niemand hat Becky gesehen. Es gibt auch keine Überwachungskameras, die sie am Tag ihres Verschwindens oder danach aufgezeichnet haben. Die Polizei durchkämmt also Parks, Wiesen und mit Tauchern sogar Teiche. Dafür kommt extra Verstärkung aus anderen Polizeiwachen der Gegend. Die Ermittler gehen auch von Haus zu Haus, um Zeugen zu finden.
Beckys Familie startet ebenfalls solche Suchaktionen und geht mit hunderten Freiwilligen durch die Stadt und das Umland. In seinem Buch beschreibt Darren, wie sehr ihn die Anteilnahme der Stadt berührt hat. Es kommen sehr viele Menschen bei den Suchaktionen zusammen. Und die Freiwilligen finden sogar Dinge, wie ein paar Schuhe, einen Laptop, ein Pullover, ein T-Shirt und eine Tasche. Die Sachen werden der Polizei übergeben, aber nichts davon gehört Becky.
Sie scheint einfach spurlos verschwunden zu sein. Und mit mehr Tagen, die verstreichen, mittlerweile ist Becky nämlich schon seit 5 Tagen weg, da schwindet auch die Hoffnung, sie lebend zu finden.
Der letzte Punkt, an dem Becky sicher gesehen wurde, ist das Haus ihrer Familie. Deswegen nehmen die Ermittler den Ort nochmal ganz genau unter die Lupe.
Und zwar mit einem großen forensischen Team, mit Spezialisten, Spürhunden und Experten. Mit all denen wollen sie im Haus nach den noch so kleinsten Hinweisen suchen. Dafür müssen Darren und seine Frau Angie in einem Hotel übernachten. Aus einer Nacht werden dann zwei und dann drei, denn die Ermittler brauchen mehr Zeit im Haus der Familie.
Gleichzeitig werden Darren und Angie nochmal von der Polizei befragt. Das ist Freitag, der 27. Februar 2015, mittlerweile 8 Tage nach Beckys Verschwinden. Bei der Befragung wollen die Ermittler besonders über die Dynamik in der Familie sprechen. Vor allem über Stiefsohn Nathan und seine Freundin Shauna. Wie kommen die beiden eigentlich mit Becky klar, wollen die Ermittler wissen.
Ja, und das irritiert Darren. Er schreibt in seinem Buch, dass er deswegen verwirrt und wütend gewesen sei. Er ist überzeugt, dass seine Familie nichts mit dem Verschwinden von Becky zu tun hat. Er regt sich auch bei der Polizei deswegen auf, ja, verständlicherweise. Wir können seine Reaktion nachvollziehen. Ich glaube, jeder kann das.
Was Darren und Angie da noch nicht wissen, Nathan und Shauna sind für eine Befragung der Polizei generell eher schwierig zu erreichen. Sie sind erst in dieser Woche bei der Polizei, um mit den Ermittlern über Becky zu sprechen. In der Doku Police Tapes beschreibt ein Polizist, dass sie das durchaus seltsam finden. So, als ob die beiden nicht wirklich aussagen wollten. Noch komischer werden aber dann die Befragungen von Beckys Stiefbruder Nathan und dessen Freundin Shauna.
Shaunas Verhalten passt so gar nicht zu der ernsten Situation. In der Police Tapes Doku werden die Originalaufnahmen von Shaunas Befragung gezeigt und darauf wirkt sie teilweise albern, unbeschwert und manchmal lacht sie sogar. Wir haben euch diese Doku mal in den Shownotes verlinkt, also falls ihr euch die Videos mal selbst anschauen wollt.
Nathans Verhalten ist ebenso sonderbar. Auch er lacht, macht sogar Witze und sitzt sehr komfortabel, ruhig und entspannt auf seinem Stuhl. Das Verhalten finden die Ermittler mehr als unpassend, erzählen sie in der Doku. Und noch etwas ist unpassend, nämlich die Geschichte, die Nathan und Shauna erzählen. Einer der leitenden Ermittler erzählt bei Police Tapes, dass die Aussagen der beiden zu perfekt seien und zu gut zusammenpassen würden. Es gibt keine Unterschiede oder Unsicherheiten. Es wirkt, als hätten sie ihre Versionen miteinander abgestimmt.
Das ist aber alles nur ein erster Eindruck. Die Polizisten haben auch keine Beweise, dass die beiden irgendwie mit dem Verschwinden von Becky zu tun haben. Aber dieses komische Gefühl hat sich bei den Ermittlern irgendwie festgesetzt.
Bei einer zweiten Befragung zu der Dynamik in der Familie unterscheiden sich Nathans und Shaunas Story aber eben doch. Shauna zum Beispiel berichtet, wie schwierig die Situation gerade für Angie, also Beckys Stiefmutter, ist. Für Angie sei Becky wie eine eigene Tochter, sagt Shauna.
Nathan hingegen erzählt, dass Becky oft gemein zu seiner Mutter Angie gewesen sei. Er spreche auch kaum mit Becky und sei oft genervt von ihr. Er mag sie anscheinend überhaupt nicht.
Im Buch von Beckys Vater Darren gibt es viele Stellen, in denen es um die Beziehung innerhalb der Familie und besonders zwischen Nathan und Becky geht. Obwohl Nathan mehr als 10 Jahre älter als Becky ist, scheint es, als ob er eifersüchtig auf sie ist. Besonders auf die enge Beziehung, die Becky und seine Mutter Angie haben.
Darren beschreibt auch eine Art Wandel von Nathan, der als Kind und junger Erwachsener hart gearbeitet hat, nett war und nach seiner abgebrochenen Ausbildung aber faul, gemein und arrogant wurde. Aber er ist für Darren wie ein Sohn, besonders nachdem er mit Shauna ein gemeinsames Kind bekommen hat. Darren nennt Nathan einen guten Vater.
Während sich die Befragungen auf die Familie konzentrieren, durchkämmt das forensische Team weiterhin das Haus. Sie fokussieren sich besonders auf Beckys Zimmer. Und dort gelingt den Experten tatsächlich ein Durchbruch. Auf dem Türrahmen von Beckys Zimmer findet die Polizei Spuren, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Es sind Blutspuren an 3 verschiedenen Stellen. Und sie finden in diesen Blutspuren noch etwas. Einen Fingerabdruck.
Und als die Ergebnisse vom Abdruckvergleich und der DNA-Analyse des Blutes da sind, hat die Polizei auch einen Hauptverdächtigen. Das Blut ist definitiv von Becky und der Fingerabdruck, der gehört zu Nathan.
Als das Ergebnis da ist, werden Nathan und auch Shauna direkt wegen Entführung vorläufig festgenommen. Das ist am 28. Februar 2015, 9 Tage nach Beckys Verschwinden. Die Nachricht von der Festnahme können Beckys Vater Darren und Stiefmutter Angie zunächst gar nicht verstehen. Sie erfahren nämlich nur, dass Shauna und Nathan festgenommen wurden und nicht warum. Sie können nicht glauben, dass Nathan etwas mit Beckys Verschwinden zu tun hat. Es ist ein Fehler, denkt Darren, So beschreibt er die Situation in seinem Buch.
Aber Darren und Angie wissen noch nichts von dem Blut und dem Fingerabdruck. Die Ermittler halten diese Information auch bei den Befragungen von Nathan und Shauna zurück, um so Druck auf die beiden aufzubauen. Sie fragen Nathan zum Beispiel, ob er oben bei Beckys Zimmer war. Und die Polizei nutzt die Zeit, um sich mit dem forensischen Team in Nathans und Shaunas Haus umzusehen.
In der Doku Police Tapes wird gezeigt, wie die Spurensicherung das Haus betritt. Sie rufen mehrmals, hier ist die Polizei. Vielleicht haben sie Hoffnung, dass sie Becky im Haus finden. Eingesperrt, aber am Leben. Stattdessen finden sie eine vollgestellte, unaufgeräumte Wohnung voller Gerümpel. Die Eingangstür geht nicht mehr richtig auf, so vollgestellt ist alles. Jede Fläche im Haus ist bedeckt. Es sieht fast wie eine Messi-Wohnung aus. Alles wirkt unaufgeräumt. Es gibt nur einen einzigen Bereich im Haus, der absolut makellos aussieht und tadellos sauber ist. Die Wanne im Badezimmer. Sie ist so sauber, dass jede Ecke glänzt.
Und bei dem, was die Polizei in einer Schublade findet, gehen alle Alarmglocken an. Die Ermittler finden nach 2 Tagen Suche im Haus 2 Kassenbons. Auf einem Beleg steht das Datum 20. Februar 2015. Das ist der Freitag nach Beckys Verschwinden. Jemand im Haus hat nur 24 Stunden nach Beckys Verschwinden in einem Baumarkt eingekauft. Und zwar Handschuhe, eine Schutzmaske und eine Kreissäge. Die Ermittler sind natürlich schockiert, denn sie haben einen schlimmen Verdacht.
Was das forensische Team in Nathan und Shaunas Haus gefunden hat, behalten die Ermittler bei den Befragungen der beiden auch noch für sich. Sie bauen weiter Druck auf die beiden auf, indem sie ihnen sagen, dass ihr Haus von einem forensischen Team durchsucht wurde. Sie wollen Nathan und Shauna dazu bringen, Fehler zu machen. Sie sollen sich in ihren Aussagen verstricken, um dann zu sagen, was wirklich passiert ist. Denn die Polizisten sind jetzt überzeugt, dass sie nicht mehr in einem Vermissten, sondern in einem Mordfall ermitteln.
Ja, der Verdacht erhärtet sich, weil die Polizei im Haus der beiden noch mehr findet. Zum Beispiel mehrere Elektroschocker. Und die Ermittler finden heraus, dass Nathan und Shauna am 19. Februar, also dem Tag von Beckys Verschwinden, in einem Supermarkt Batterien gekauft haben, wahrscheinlich für die Elektroschocker. Und am 22. Februar, 3 Tage nach Beckys Verschwinden, da kaufen die beiden im Supermarkt eine große Menge an Putzmitteln, schwarzen Mülltüten, Handschuhen und Frischhaltefolie.
Was das bedeuten kann, ist so grausam, dass es auch für die erfahrenen Ermittler kaum zu begreifen ist. Die auffälligen Einkäufe, zusammen mit einer blank geputzten Badewanne, die Ermittler müssen vom Schlimmsten ausgehen. Dass Becky nicht mehr lebt und von ihrem Stiefbruder und seiner Freundin in der Badewanne zerteilt wurde. Die Polizei hat genug Hinweise, um weitere Ermittlungen gegen Nathan und Shauna am 2. März 2015 und damit 11 Tage nach Beckys Verschwinden wegen Mordverdachts einzuleiten.
Mit ihren gesammelten Spuren bauen die Ermittler in den Tagen nach Nathans und Shaunas Festnahme so viel Druck auf die beiden auf, dass Nathan kurz darauf über seinen Anwalt eine geschriebene Aussage verfasst. In der Doku Police Tapes liest eine Ermittlerin dieses Statement während der Befragung von Nathan vor. Der hält sich dabei die Ohren zu. Dort steht nämlich, ich, Nathan, bin verantwortlich für den Tod von Rebecca.
In seinem Statement beschreibt Nathan, dass er am 19. Februar 2015 mit Shauna zum Haus von Darren, Angie und Becky gefahren ist. Im Kofferraum hatte er eine Tasche mit einer Maske, Handschellen, Elektroschocker, Mülltüten und Panzertape dabei. Er schreibt, dass er Becky entführen wollte. Ihr Tod sei aber ein Unfall gewesen. Und er sagt den Ermittlern, wo sie Becky finden können.
Mehrere Polizeiwagen rasen kurz darauf in den Vorort Barton Hill. An dieser Adresse wohnen Freunde von Nathan. Die haben im Garten einen kleinen Holzschuppen. Als die Polizei die Tür zum Schuppen aufmacht, da sieht sie erstmal allerlei Gerümpel. Der Schuppen ist komplett vollgestellt. Direkt rechts neben der Tür stehen eine blaue Plastikbox, 2 schwarze Koffer und ein Rucksack, alle vollgepackt.
Als ein Polizist hineinschaut, sieht er darin Müllsäcke. Etwas ist in Frischhaltefolie eingewickelt und verpackt worden. Ein Paket fühlt sich weich an. Der Polizist packt es vorsichtig aus. Zum Vorschein kommt eine Hand. Noch gibt es keinen DNA-Beweis, aber die Ermittler im Schuppen wissen sofort, dass sie hier die Überreste von Becky gefunden haben. Ihr Stiefbruder hat sie also getötet und in mehreren Teilen verpackt in diesem Schuppen versteckt.
Die Ermittler nehmen auch mehrere Freunde von Nathan fest, die ihm offenbar geholfen haben sollen, Beckys sterbliche Überreste von seinem Haus in den Schuppen zu transportieren. Nun kommen die Überreste in die Gerichtsmedizin. Und das Ergebnis der Autopsie ist schockierend. Auch für die Polizei, die ja eigentlich jeden Tag mit Verbrechen zu tun hat.
Beckys Körper wurde an 8 Stellen zersägt. Sie hat mehrere Stichwunden im Bauch, die ihr offenbar nach dem Tod zugefügt wurden. Außerdem hat sie am ganzen Körper Verletzungen und blaue Flecken. Becky muss sich heftig gewehrt haben, als sie angegriffen wurde. Laut der Autopsie ist Becky erstickt bzw. erwürgt worden.
Als Beckys Eltern, Darren und Angie, diese Nachricht bekommen, da bricht für sie logischerweise eine Welt zusammen. Darren schreibt in seinem Buch, dass in dem Augenblick sofort jedes positive Gefühl und jede schöne Erinnerung im Zusammenhang mit Nathan aus seinem Gedächtnis gelöscht wurde.
Die Liebe sei sofort zu Hass geworden, so Darren. Er fühlt sich verraten. Nathan, den er als seinen eigenen Sohn betrachtet hat, hat seine Stiefschwester und Darrens Tochter umgebracht. Die einzige Frage, die in Darrens und Angies Kopf jetzt kreist, ist die Frage nach dem Warum. Denn die Polizei teilt der Familie nur mit, dass Becky tot ist und Nathan die Tat zugegeben hat. Was genau passiert ist, sagen sie Darren und Angie nicht, damit die Ermittlungen und der Gerichtsprozess nicht gefährdet werden.
Währenddessen kommen der 28 Jahre alte Nathan und die inzwischen 22 Jahre alte Shauna in Untersuchungshaft und schließlich werden sie wegen Mordes angeklagt.
Die Nachricht von Beckys Tod schockt die ganze Stadt Bristol. Auch in den nationalen und internationalen Nachrichten wird darüber berichtet. In der Presse wird Becky Bristol's Angel, also der Engel von Bristol genannt, weil sie auf den Bildern sehr jung und engelsgleich aussieht. Die gesamte Stadt trauert. Bei Fußballspielen werden Schweigeminuten gehalten und hunderte Ballons werden in Gedenken an Becky fliegen gelassen.
Auch bei Beckys Beerdigung im April 2015 zeigen die Menschen in Bristol viel Anteilnahme. Sie spenden Geld, damit Beckys Familie die Beerdigung bezahlen kann. Beckys Sarg wird in einer Kutsche von 4 weißen Pferden durch die Straßen der Stadt gezogen. Und hunderte Menschen stehen dabei am Rand und werfen pinke Rosen in Richtung der Kutsche.
Beckys Vater Darren schreibt, dass ihn die Anteilnahme von so vielen fremden Menschen sehr berührt hat. Er schreibt aber auch von der Verzweiflung, der Trauer und der Verständnislosigkeit. Es kommt auch zum Streit zwischen ihm und Angie, aber Darren weiß, dass seine Frau nichts für die Schuld ihres Sohnes kann. Und die beiden stehen sich in ihrer gemeinsamen Trauer zur Seite.
Für die Beerdigung hat Darren einen Text über seine Tochter geschrieben. Dieser wird vom Pastor vorgelesen. Er sagt: Becky hat eine riesige Lücke in unserem Leben hinterlassen. Wir alle haben dich so sehr geliebt und wenn du jetzt vom Himmel auf uns herabschaust, sieh nur, was dein kurzes Leben erreicht hat. Nicht schlecht für ein schüchternes Mädchen. Du wirst für immer in unserem Herzen und Gedanken bleiben. Ruhe in Frieden, Engel von Bristol.
Und dann heißt es warten. Auf den Prozess gegen Nathan und Shauna, der im Oktober 2015 beginnen und endlich die eine große Frage beantworten soll. Warum?
Der Prozess beginnt am 6. Oktober 2015 am Bristol Crown Court. Neben Nathan und Shauna, die wegen Mordes angeklagt sind, wird auch 2 Freunden von Nathan der Prozess gemacht, denn die sollen ihm ja geholfen haben, Beckys Überreste zu transportieren. 2 andere Freunde von ihm haben sich deswegen schon schuldig bekannt, aber gesagt, dass sie nicht gewusst hätten, was sich in den Paketen befindet.
Darren und seine Familie sind an jedem Prozesstag auch im Saal. Sie tragen Schleifen, um an Becky zu erinnern. Der Prozess erzeugt so großes Aufsehen, dass für die Journalisten ein Livestream in einem anderen Gebäude eingerichtet wird. Vor Gericht erfahren Darren, Angie und Beckys restliche Familie zum ersten Mal, was am 19. Februar 2015 wirklich in ihrem Zuhause passiert ist.
Die Anklage fasst den Fall zu Beginn kurz zusammen. Demnach haben Nathan und Shauna die Tat schon lange im Voraus geplant. Die Elektroschocker, die bei ihnen zu Hause gefunden wurden, haben sie über einen Monat vor Beckys Tod gekauft.
Am 19. Februar 2015 fahren die beiden in Richtung Beckys Zuhause und stoppen vorher bei einem Supermarkt. Dort wollen sie sich Batterien kaufen. Vermutlich eben für die Elektroschocker. Am frühen Nachmittag fahren sie dann zum Haus von Becky, Darren und Angie. Dass Angie einen Arzttermin hat, wissen Nathan und Shauna. Das haben sie offenbar extra so geplant.
Nathan zieht sich eine Maske über den Kopf und geht unter anderem mit einer Tasche und Handschellen ins Haus zu Beckys Zimmer. Er klopft an und greift sie dann unmittelbar an. Becky wehrt sich, woraufhin Nathan sie würgt.
Nathan sagt vor Gericht aus, dass er Becky entführen wollte, um ihr eine Lektion zu erteilen, weil sie seine Mutter, Angie, nicht gut behandeln würde. Er sagt, er hätte geplant, mit Becky in den Wald zu fahren, sie dann aber wieder freizulassen. Als er Becky angegriffen habe, sei seine Maske verrutscht und sie habe ihn erkannt. Daraufhin habe er sie bewusstlos würgen wollen. Dann habe er bemerkt, dass Becky keinen Puls mehr hat. Nathan sagt, dass Beckys Tod ein Unfall war und dass es deswegen Totschlag und kein Mord gewesen sei.
Die Anklage sieht das aber anders. Der Staatsanwalt beschreibt, dass Nathan Becky töten wollte. Eine Freundin von Becky sagt sogar aus, dass Nathan Becky mit dem Tode gedroht habe. Becky habe sich nämlich der Freundin anvertraut und ihr erzählt, dass Nathan ihr detailliert beschrieben habe, wie er sie umbringen würde.
Der Staatsanwalt macht deutlich, wie kaltblütig Nathan und Shauna sind. Denn nachdem Becky tot ist, wird sie in einer Tasche in den Kofferraum von Nathans Auto verladen und dann setzen sich Nathan und Shauna einfach vor den Fernseher. Während Angie nach Hause kommt und sogar Darren abends da ist, liegt die eigene Tochter also tot im Kofferraum des Autos, das in ihrer Einfahrt steht. Laut Anklage fahren Nathan und Shauna um kurz vor 19 Uhr nach Hause, bestellen sich chinesisches Essen und spielen Monopoly.
Nathan sagt vor Gericht, dass er die Tat allein begangen habe und dass er Beckys Leiche auch allein zerteilt, verpackt und beseitigt habe. Er nimmt also die gesamte Schuld auf sich. Shauna hätte weder vom Mord noch von dem danach etwas mitbekommen und sei unschuldig. Das sagt auch Shauna selbst vor Gericht.
Die Staatsanwaltschaft glaubt aber auch das nicht. Sie präsentiert den Geschworenen Beweise. Da gibt es zum Beispiel Shaunas DNA auf einer Maske, die im Gartenschuppen lag, wo auch Beckys Überreste gefunden wurden. Außerdem ist Shaunas DNA auf einem der Pakete mit Beckys Überresten. Und die Anklage präsentiert Daten, die von Shaunas und Nathans Handy wiederhergestellt wurden. Und diese Internetsuchen und Chats haben es in sich.
Shauna hat am Abend, nachdem Becky umgebracht wurde, auf ihrem Handy bei YouTube ein Video gesucht, das Do You Want to Hide a Body heißt, also willst du eine Leiche verstecken? Das ist eine Parodie des Songs Do You Want to Build a Snowman aus dem Film Frozen, die Eiskönigin. Shauna sagt, dass das einfach ein dummer Zufall gewesen sei. Auch die Textnachrichten, die die Anklage danach im Gerichtssaal vorliest, seien einfach nur schlechtes Timing, so sagt es Shauna.
Denn Nathan und Shauna haben in Chats darüber geschrieben, wie sie Teenagerinnen entführen wollen. Aus Nathans Computerdaten geht hervor, dass er offenbar eine Obsession mit Pornos hat, besonders mit jungen Mädchen. In Chats aus dem Dezember 2014, also 2 Monate bevor Becky stirbt, schreibt Nathan an Shauna, dass sie ihm 2 hübsche Schulmädchen mitbringen sollen. Und Shauna schreibt zurück, lol, ja, ich entführe sie einfach aus der Schule.
Shauna schreibt Nathan auch folgende Nachricht. War gerade im Supermarkt und hab ein hübsches kleines Mädchen gesehen. Hab sie fast niedergeschlagen, um sie mit nach Hause zu bringen.
Die Nachrichten sind verstörend. Besonders, weil Shauna ja selbst noch Teenagerin war, als sie mit Nathan zusammengekommen ist. Laut der Anklage haben beide ein gemeinsames, unnatürliches Interesse an attraktiven weiblichen Teenagern. Und sie haben noch etwas gemeinsam, nämlich ihren Hass auf Becky.
Wie kalt und kalkuliert die beiden sind, das zeigt sich, indem sie nach der Tat so tun, als wäre nichts passiert. Sie bestellen nämlich Essen und spielen, während Darren und Angie vor Sorgen kaum schlafen können. Nathan hilft Darren ja sogar, einen Facebook-Post zu schreiben, den Shauna auch auf ihrer Seite teilt. Sie sehen einfach zu, während Beckys Familie leidet.
Weil Nathan die Schuld auf sich nimmt und den Mord gestanden hat, fokussiert sich die Staatsanwaltschaft auf Shauna und die Beweise, die sie belasten. Auch ein forensischer Experte sagt aus, dass das Zerteilen einer Leiche zu zweit einfacher ist als alleine. Außerdem wohnen die beiden in einem Haus. Wie will Shauna nichts von der Kreissäge gehört haben?
Der Prozess dauert insgesamt 5 Wochen. Im November 2015 ziehen sich die Geschworenen dann für die Beratung zurück. Nach rund 3,5 Stunden haben sie dann ein Urteil gefällt. Sie sprechen Nathan wegen Mordes an seiner Stiefschwester schuldig. Shauna wird wegen Totschlag schuldig gesprochen. Beide werden auch wegen Verschwörung zur Entführung, Behinderung der Justiz, Verhinderung einer ordnungsgemäßen Beisetzung einer Leiche und Besitzes von 2 Elektroschockern verurteilt.
Die beiden Freunde von Nathan, die im Prozess ebenfalls angeklagt waren, werden freigesprochen. Sie waren ja beschuldigt, beim Transport der Leiche geholfen zu haben. Die anderen 2 Freunde, die sich vor dem Prozess deswegen schon schuldig bekannt haben, werden einmal zu 2 Jahren und einmal zu 16 Monaten Haft verurteilt. Der Richter legt 2 Tage nach dem Schuldspruch der Jury das Strafmaß für Nathan und Shauna fest.
Werbung. Werbung Ende.
Shauna wird zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt und Nathan bekommt lebenslang. Das bedeutet in diesem Fall mindestens 33 Jahre Haft. Der Richter sagt, dass Nathan und Shauna gemeinsam geplant haben, Becky zu entführen und dabei ein sexuelles Motiv gehabt haben. Der Richter wendet sich nach seinem Urteil nochmal der Familie von Becky zu.
Er sagt: Abschließend möchte ich der Familie von Becky öffentlich meinen Respekt zollen für die würdevolle Art und Weise, in der sie sich während des gesamten Verfahrens verhalten haben. Die Beweisaufnahme während des Prozesses war für alle Beteiligten schwierig. Aber es ist offensichtlich, dass sie für die Familie eine immense Belastung war.
Es wird deutlich, dass der Fall auch dem Richter unglaublich nahe gegangen ist. Für Beckys Familie ist das Urteil gerecht, aber natürlich nur ein schwacher Trost. Beckys Vater Darren sagt gegenüber der Presse: Die Verwüstung und der Herzschmerz sind unbeschreiblich. Ich habe nicht die Worte, um es auszudrücken.
Beckys Vater fehlen auch 2023 die Worte. Nach der Hälfte der Haftzeit wird Shauna auf Bewährung und unter Auflagen aus der Haft entlassen. Darren sagt der Presse: Was für ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die meine wunderschöne kleine Tochter wirklich geliebt haben. Nathan sitzt weiterhin im Gefängnis und wird wohl nie entlassen.
Doch Becky bleibt mehr als nur ein Opfer. Im Februar 2016 wird in der Nähe ihres Zuhauses eine Holzbank aufgestellt, in die liebevolle Worte geschnitzt sind. Ein Ort, an dem Familie und Freunde ihrer gedenken können. Eine farbenfrohe Wandmalerei in einem Park erinnert an das strahlende Mädchen, das sie war.
Und im März 2016 veröffentlicht Darren sein Buch über Becky, in dem er nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern auch seine Erinnerungen an die glücklichen Momente mit seiner Tochter bewahrt.
Und so lebt Becky im Herzen ihrer Familie und ihrer Freunde weiter. Ein Mädchen, das durch unfassbare Gewalt aus dem Leben gerissen wurde, aber nie vergessen wird. Und ich muss sagen, dass mich dieser Fall extrem wütend macht, weil ich es einfach unfassbar finde, wie Nathan sich hier rausredet. Also im Grunde sagt er ja: Ups, war ein Versehen, ich wollte sie gar nicht umbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer noch, als ich das Skript das erste Mal gelesen habe und ich die Rede von dem Vater dann am Ende gelesen habe, dieser Satz, was für eine Auswirkung so ein kleines, schüchternes Mädchen auf die Welt hat, da, um ehrlich zu sein, das hat mich schon echt gerührt. Und wie du auch schon sagst, dass Nathan sich da so billig versucht rauszureden, man kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber es ist einfach nur komplett dreist.
Vor allem, wenn wir uns nochmal daran erinnern, was er als ja möglichen Grund angegeben hat. Er hat ja gesagt, dass er sauer auf seine Stiefschwester war, weil sie angeblich seine Mutter, also Angie, schlecht behandelt hat. Und dass er sie deswegen entführen wollte, um ihr eine Lektion zu erteilen, wo ich mir denke: Mach doch deinen Mund auf und rede mit ihr. Also das ist doch das Menschlichste, was man machen würde. Wenn mich irgendwas stört, wie jemand ein Familienmitglied behandelt, na, dann spreche ich das doch an, oder? Also wie kommt man denn auf die Idee zu sagen: Nee, ich entführe diese Person, ich jage ihr Angst ein, weil, ja, was dann? Dann sagt er ihr mit verbundenen Augen: hey, du behandelst deine Stiefmutter schlecht. Ja, also da ist doch klar, wer das dann gemacht hat, oder? Also ja, also es ist wirklich, ihr merkt schon, mir fehlen die Worte. Mich macht das einfach wütend, wie er sich rausredet, weil er einfach einer jungen Frau das Leben genommen hat und seiner eigenen Familie so viel Leid zugefügt hat und sich dann auch noch so billig rausredet. Also unfassbar.
Da haben sich leider ja auch genau dann zwei gefunden, ne, mit Nathan und Shauna. Also wäre Shauna in dem Fall jetzt vielleicht, ich sag mal, das hört sich jetzt fies an, aber normal im Kopf gewesen und hätte einfach erkannt, was da in Nathan vorgeht, was da abgeht und hätte sie dann den Mund aufgemacht. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie schuld ist daran, ne? Null. Da tragen beide die Schuld daran, aber da haben sich leider auch einfach dann zwei Personen gefunden, dass es eben auch gar nicht andere Personen erreicht hat, ne? Weil die beiden haben ja darüber gesprochen und die haben ja sogar noch andere grausame Sachen miteinander besprochen.
Ja, mir tut's einfach nur für die Familie leid, dass sie auf der einen Seite natürlich den Tod von Becky verkraften muss, aber gleichzeitig die Täter und Täterin in der eigenen Familie sind. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für Gefühle in einem auslöst. So Verrat spielt ja auch irgendwie dann eine Rolle, ne? Verrat, Misstrauen, ja, Enttäuschung, Wut, keine Ahnung. Also das kann man, glaube ich, nicht verzeihen.
Ja, es ist immer schwer von so einem echt tragischen Fall und davon haben wir, es ist True Crime, wir haben davon jede Menge tragischer Fälle. Es ist immer schwierig, dann eine Brücke zu bauen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einfach einen Cut. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet auf ein Podcast-Plattform, auf eurer Lieblingsplattform, wo auch immer ihr hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst, 5 Sterne oder was auch immer man vergeben kann auf den einzelnen Plattformen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
Und nächste Woche wird's, das können wir schon verraten, magisch.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.